Empathie.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Manuel Macchio. Manuel, ich sag gleich, warum du hier bist, aber erstmal eine Frage. Macchio, ist das nicht italienisch?
Doch, der Monat Mai, aber mehr italienisch kann ich auch nicht.
Vater oder Mutter?
Mein Vater.
Dein Vater ist Italiener? Lebt noch?
Nein, leider vor ein paar Wochen gestorben.
Oh, mein herzliches
Beileid. Aber er ist kein Italiener, er ist Sizilianer. Die legen da Wert drauf.
Ah, viel Kontakt zu ihm gehabt? Oder?
Gar nicht.
Gar nicht? Nee,
leider.
Du bist ein interessanter Mensch. Du bist mir aufgefallen vor, wie lange kennen wir uns jetzt? 10 Jahre, 12 Jahre? Wir wissen es gar nicht.
Rein, vielleicht 10, 11, 12.
Ich habe auch damals überlegt, durch freiwillig frei und da war ich noch in der Friedensbewegung. Und ich habe das Nichtkampfprinzip da 2002 gegründet, niedergeschrieben und habe euch damals einen ziemlich blöden Brief geschrieben. Ihr habt damals das Nicht-Aggressionsprinzip angewendet für Freiheit und so weiter. Und ich habe gesagt, das wäre völliger Bullshit, weil also ein Nicht-Aggressionsprinzip kann man gar nicht anwenden, weil da tötet man die Motivation. Aber
haben wir den nicht übel genommen?
Nein, wir haben ja weiter diskutiert. Wir haben genau. Weiß nicht, ob ich mehr geschrieben habe. Du hast mich damals angerufen, ich habe mehrere Podcasts gemacht.
Genau, ne? Wir haben dann auch das Thema mit den Psychopathen, was für uns halt sehr interessant war.
Psychopathen und andere Dinge auch und so weiter. Und ich fand das, was ihr damals gemacht habt, fand ich richtig klasse. Und das ist etwas, was viele Leute kennen, die sicherlich auch jetzt zuhören, nämlich freiwillig frei. Freiwillig frei gibt es heute immer noch, aber nicht aktiv.
Es ist, der YouTube-Kanal ist noch existent, das heißt, man kann natürlich die Beiträge anschauen. Wir hatten damals noch eine Webseite, die habe ich irgendwann mal offline genommen, auch wegen DSGVO. Und wir hatten auch viele Autoren, die einfach Bilder da reingestellt haben. Mhm. Also ich habe da auch schon ein paar Euro zahlen dürfen für, sag ich mal, Lizenzprobleme. Und an sich ist es mehr oder weniger 2015, sag ich mal, aktiv eingestellt worden, also dass wir diesen Kanal bespielt haben. Weil das Thema für uns eigentlich durch war. Das war dann auch, wo die Migrationskrise, sag ich mal, Fahrt langsam so aufgenommen hatte. Und ja, dann war so ein bisschen die Luft raus, jetzt das im Außen zu machen. Und der Peter, der ja auch schon mal bei dir war, und ich haben wahrscheinlich ungefähr vor einem Jahr gesagt, wir wollen da jetzt nochmal ein bisschen Gas geben. Und haben jetzt eben ein neues Projekt unter dem Namen Voluntaristen, finden wir uns dann eben auch auf YouTube. Und das ist praktisch jetzt die Weiterführung von mir und von Peter. Wir haben ja freiwillig frei zu dritt gemacht, genau, und sind jetzt zwei, die...
War ein Psychologe mit bei, ne, glaube ich doch.
Ja, wir waren, es war der Heiko, hatte dann am Anfang eben der Psychologe auch viele Sachen übersetzt. Der hatte dann irgendwann mal aber auch keine Zeit mehr. Dann war noch der Hauke mit dabei und noch der Michael aus Berlin, die auch alle so aus dem Internet sich zusammengefunden haben, genau. Und ich und der Peter haben uns jetzt gesagt, die Zeit ist reif, das Thema Freiheit braucht mehr Öffentlichkeit.
Und deswegen bist du auch hier.
Ja.
Aber nochmal zu freiwillig frei. Ihr habt sehr viele kleine Filmaufnahmen gemacht, so mit der Farm zum Beispiel. Das hat heute wahrscheinlich 2-3 Millionen Klicks. Ne? Ich finde es immer wieder auf Telegram oder auf YouTube von anderen Leuten, die es hin und her schieben. Oder der Punkt.
Genau, oder mir fällt auch mit den Affen ein.
Ihr habt das also, ihr habt den Begriff Freiheit so in euren Videos und in euren Schriftartikeln reingebracht, dass man wirklich richtig zum Grübeln kam. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man es in Deutschland eigentlich gar nicht gewohnt ist, über den Begriff nachzudenken. Also ich kannte damals eigentlich Rousseau und Freiheit, ja Humboldt und so weiter. Aber was ihr beschrieben habt, ihr habt quasi den Staat ausgezogen mit euren Berichten und ist so klar auf den Punkt gebracht, dass eigentlich jeder, der zum Beispiel den Bericht über die Farm sieht, dem müsste eigentlich auffallen, wie dieses System aufgebaut ist und was er selber eigentlich für dieses System bedeutet und dass der wichtigste Konzept, also das wichtigste Prinzip eigentlich nicht rechts, links, oben, unten, FDP, AfD und ich weiß nicht, was alles ist, sondern das wichtigste Konzept des Menschen ist seine Freiheit. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Und darauf haben es alle abgesehen.
Ja.
Egal, welches Spektrum.
Genau. Kannst du mal erklären, was ein Voluntarist ist?
Ja, also es ist ein Begriff, den wir aus dem Englischen ein bisschen natürlich übernommen haben. An sich könnte man das als Synonym von einem Anarchisten bezeichnen. Nur Anarchie und Anarchist ist halt schon so negativ belegt im deutschsprachigen Raum.
Anarchist ist doch ein Steinewerfer.
Ganz genau.
Oder so wird es gesehen,
Flaschen.
Ne?
Ja, der Voluntarist ist im Endeffekt genau das Gleiche, nur dass wir eben schon damals zu freiwillig Freizeiten eigentlich diesen Begriff im deutschsprachigen Raum geprägt haben, um einfach was Neues zu schaffen. Hm. Wenn ich jetzt im Gespräch bin und jemandem sage, ich bin Voluntarist, dann ist eigentlich die Haltung offen und interessiert, was ist das? Dann kann ich erzählen. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Anarcho-Kapitalist, dann würden viele schon allein bei dem Wort Kapitalist zusammenzucken. Ich finde auch so Begriffe nicht dienlich, weil sie ja gar nicht mich beschreiben können. Ich bin ja nicht einfach nur ein Begriff. Aber genau, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Eben diese Freiwilligkeit in den Handlungen ist das, worauf es uns ankommt. Und es steckt natürlich auch da in dem Begriff mit drin. Anarchie ist ja die Herrschaftslosigkeit oder die Abwesenheit von Herrschaft. Das ist natürlich beim Voluntarismus genauso. Hört sich einfach ein bisschen interessanter vielleicht an.
Und wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, für dich ist das Wichtigste eigentlich die Freiheit? Was bedeutet, also ich habe das damals richtig bei Freiwillig Frei auseinandergenommen, richtig das Thema, breit auseinandergenommen, sodass auch für mich dieser Begriff von Freiheit, ich habe da ganz anders drüber nachgedacht, durch euch, durch Freiwillig Frei.
Na schön. Es ist nicht so einfach, weil es sogar ein Prozess ist, glaube ich. Wenn ich diese Frage jetzt beantworte, würde ich dann eine andere Antwort geben wie damals. Es ist der Urzustand eigentlich, die Freiheit. Das ist das, was Mutter Natur und der Mensch als Urzustand vorgesehen haben. Mit all den Schwierigkeiten, die Menschen im Miteinanderleben haben, Es ist die Abwesenheit von Zwang durch Außen. Und dann ist natürlich die Frage, also wenn ich sage frei, dann ist immer die Frage, frei von was? Man kann nicht von allen Zwängen frei sein. Aber ich möchte frei von menschengemachten Zwängen sein, die nichts Gutes für mich wollen. Und das sind sehr viele Zwänge, denen Menschen ausgesetzt sind. Und das ist, sag ich mal, so der größte Ansatz, da dann auch den Freiheitsbegriff zu definieren und zu sagen, was ist Freiheit? Und warum ist es so wichtig? Weil es halt ja, der Ursprung auch von allem anderen ist. Also nur wer wirklich frei ist, kann sich entfalten. Und eigentlich sind wir wahrscheinlich unfreier denn je. Ja? Also das ist vielleicht auch der Grund, warum Peter und ich gesagt haben, wir wollen jetzt wieder mit einem YouTube-Kanal einfach auch aktuell das Thema behandeln, weil ja, wir haben ja gesehen, was in den letzten Jahren passiert ist zur Pandemiekrise. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich zu Lebzeiten so viel Unfreiheit erleben werde. Und ja, wer hat die angewandt, sage ich mal? Natürlich könnte man sagen, das System, der Staat, werden wir bestimmt drüber sprechen, die Regierung. Es ist eine Herrscherkaste, die wir mittlerweile haben, die sich auch wirklich wie eine eigene Kaste fühlt. Aber das Schlimmste ist eigentlich meine Mitmenschen, die mir auch Unfreiheit angetan haben. Und das sind eben die Sachen, die man vielleicht auch durch solche Sendungen eben ansprechen kann, dass eben jeder für sich auch mal überlegt, was bedeutet Freiheit? Wie kann ich für Freiheit sein? Was bedeutet das überhaupt? Und was können Menschen machen, um eben ja, die Freiheit zu vernichten?
Du sagst, Menschen haben dir das angetan, Unfreiheit und so. Was meinst du damit?
Naja, so ganz konkrete Sachen. Ich komme eigentlich aus der Eventbranche. Also ich bin gelernter Eventmanager. Ich habe bis vor Corona mein Geld durch Großveranstaltungen verdient. Kannst ja ausrechnen, wie viele ich davon heute noch mache. Eine vielleicht alle 2 Jahre, weil ich da noch einen guten Kunden habe. Ansonsten bin ich nicht zu den Events gekommen, weil die dann teilweise 2G waren. Ich kann das auch nicht mit mir verantworten. Also ich kann nicht mich selbst verarschen und dann halt eben an so einem Spiel teilnehmen. Und das haben sehr viele meiner Mitmenschen gemacht, die es eigentlich hätten besser wissen können. Und da hat jetzt keiner natürlich Interesse gehabt, sich für meine Freiheit einzusetzen. Ist erstmal auch kein Problem, dafür bin ich selber da. Aber ich weiß halt, woran ich bin. Also die Freiheit hat niemanden interessiert. Sonst hätte man was dagegen tun können.
Naja, ich nehme einfach mal das Beispiel. Man hat das Grundgesetz hochgehalten und die Polizei hat einen zusammengeschlagen. Also das ist auch passiert. Ja, ja, das ist, es ist, ja, in der Zeit ist Unfassbares passiert. Und die Freiheit der Menschen, also das hat man in den Demos gesehen, die wurde vernichtet. Die wurde, ja, vernichtet vielleicht nicht, vielleicht ein viel zu pathetischer Begriff, aber die wurde zerknüppelt, mit Wasserwerfern besprüht. Also die Freiheit, also das, was die Menschen wollten, wurde zerknüppelt. Das ist ja dann die Freiheit. Was sie wollten, wenn sie sagten, wir wollen dies und das nicht, als freie Menschen.
Es ist ja auch diese Einseitigkeit, also dass es ja eine Lösungsdiktatur gibt. Das ist ja das, was ein Staat generell macht, dass man als Monopol Lösungen vorgibt, an die sich halt dann alle zu halten haben. Ich habe jetzt nicht so viel mich mit Schweden beschäftigt, aber mein Zugang ist, dass es da Empfehlungen gab. Das kann man machen. Aber hier wurden Menschen gezwungen, sich eine Spritze zu setzen oder irgendetwas zu machen, was sie mit ihrem freiwilligen Willen eigentlich nicht vereinbaren. Und das ist schon ein verdammt großes Verbrechen, so in meinen Augen, was da im großen Maßstab passiert ist. Ja, mit dazu natürlich auch eine Motivation, jetzt auch nach so etwas zu sagen, Moment, aber wenn da so viel im Argen war, wieso erkennt man dann nicht, was die Ursache ist? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Weil an sich, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas erlebe, so viel Unfreiheit, ist es eine Konsequenz aus dem, was wir bei Freiwillig Frei auch vorher schon beobachten konnten. Dass Menschen Menschen beherrschen. Und das funktioniert, weil sich Menschen beherrschen lassen. Und die Menschen hier in Deutschland haben sich zu Corona beherrschen lassen. Die haben sich sagen lassen, mit wem sie Weihnachten feiern. Und haben es gemacht, ohne dass jemand jetzt in der Uniform daneben stand, sondern dieser vorauseilende Gehorsam. Ja, und da denke ich, da ist es wichtig, dass man da nochmal vielleicht wirklich von ganz von vorne anfängt und einfach nochmal sagt, was ist Freiheit? Was brauchen wir, um frei zu sein? Das ist nämlich gar nicht so viel. Und was haben wir vielleicht um uns herum, was vorgibt, den Menschen gut zu tun, aber es eigentlich auch diese Freiheit abgesehen hat? Ja, und ich sehe viele der Lösungen, die in der heutigen Zeit auch im alternativen Bereich kursieren, nicht als Lösungen, sondern als Ursache der Unfreiheit an.
Ja, genau. Das sehe ich genauso.
Also zum Beispiel jede Form von Politik, ob das jetzt ganz viele der Alternativen, die eigentlich nur noch AfD-Werbung machen. Ich hab Sympathie und Verständnis auch für Menschen, die Alternativen suchen. Mhm. Nur innerhalb der Politik ist Freiheit nicht zu finden. Und das ist etwas, was mir sehr klar geworden ist. Und viele scheinen jetzt halt auch wieder in diese Falle zu tappen. Ob es dann die Wagenknecht-Partei sein wird, ob es die neue Partei vom Herrn Markus Krall und dem Herrn Maaßen sein wird, die ja doch nur eine alte Partei ist.
Die Kohl-Partei.
Ja, und das ist so das, was ich so schade finde. So, das ist in meinen Augen... Also das kann nicht zu Freiheit führen, weil Politik uns von Freiheit weggebracht hat. Ich hatte da auch in einer meiner letzten Kolumnen bei den Freiheitsfunken, da schreibe ich ja einmal in der Woche, diesen Urzustand einfach nochmal beschrieben. Wir kommen als freier Mensch auf diese Erde und jeder Akt der Verwaltung nimmt Freiheit. Und wenn wir uns jetzt einfach das in der Chronologie anschauen, dann war die Freiheit als erstes da und dann kam irgendwann mal Politik. Und dann ist die Freiheit aber weniger geworden. Die Freiheit ist ja nicht mehr geworden durch das Verwalten von Menschen, sondern in meinen Augen ist das eben die Unfreiheit, die vielleicht als Freiheit verkauft wird. Und insofern sehe ich auch, dass ein politischer Weg niemals in Freiheit führen kann, weil es eben der Weg ist, der uns von der Freiheit entfernt hat. Das ist vielleicht ein sehr plakatives Beispiel, weil das haben wir auch damals bei Freiwillig Frei immer gerne gebracht. Man kann halt für Jungfräulichkeit keinen Geschlechtsverkehr haben. Das geht nicht. Genauso kann ich nicht Frieden bomben und genauso wenig kann ich Freiheit durch Unfreiheit ist gleich Politik erreichen.
Inwiefern macht die Politik einen unfrei oder die Gesellschaft unfrei? Die meisten, also die, das ist ein schwieriges Kommunikationsthema. Ja. Es ist kein schwieriges kognitives Thema, sondern es ist ein Kommunikationsthema, das schwierig ist. Man kann es schwer zu kommunizieren. Wenn man zum Beispiel sagt, Steuern sind Raub, da sagt jeder, ja, aber die Straßen müssen doch gemacht werden. Die kommen nicht auf die Idee, dass es Firmen geben könnte, die die Straßen machen.
Die sie ja jetzt auch schon machen.
Ja, ja.
Es ist ja kein Landtagsabgeordneter, der Straßen baut. Was war nochmal kurz deine Frage?
Ich habe den... Was ist für dich die Wegnahme von Freiheit, die ein Staat mit der Gesellschaft macht? Wie nimmt der Staat die Freiheit weg?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist zum Beispiel, dass der Begriff Politik für viele etwas ist, wo sie denken, sie gehören dazu. Und das ist genau das Gegenteil. Wenn wir diese Begriffe vielleicht gar nicht verwenden würden, ich benutze zum Beispiel Verwaltung von Menschen. Hier werden Menschen verwaltet. Das beginnt mit irgendwelchen Registern, das beginnt mit Auflagenvorlagen.
Ja, damit
wird es wahrscheinlich beginnen. Und selbst wenn du stirbst, musst du dich beim städtischen Friedhof an irgendwelche Regeln halten, wann, also wie man beerdigt sein wird. Also wir werden wie durch den Feuerreifen gepeitscht, durch Regeln und Verwaltung. Und das ist ja die Unfreiheit. Und das ist in meinen Augen Politik. Für viele ist dann aber, ja, aber wir müssen uns ja um unsere Gesellschaft kümmern. Mhm. Das ist für mich nicht Politik. Politik ist dieses Einseitige, dass eben Politiker Entscheidungen treffen, die Menschen betreffen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist diese einseitige ideologische Art zu sagen, ich weiß, wie die Welt von morgen aussehen sollte. Und jetzt müssen da aber alle mitmachen. Und das ist egal, welche Couleur, wir hatten ja auch links und rechts schon, da, und selbst die Libertären, die auch, sag ich mal, für die ist halt dann, wenn du nicht verstehst, was Freiheit ist, dann bist du ein Depp. Oder, ja, egal in welche Richtung, es ist einfach mal ein Grundverständnis zu sagen, möchte ich verwaltet werden? Also macht das Sinn, dass irgendjemand anders über mein Leben bestimmt? Und ich bin dann irgendwann mal zur Erkenntnis gekommen, das ist halt genau zu 0,0% sinnvoll. Ich bin ja alt genug. Also das heißt, jeden Prozentsatz, den ich anderen abgebe, dass sie mich verwalten, der fehlt mir an Freiheit.
Du hast ja auch keine Selbstbestimmung, wo zum Beispiel deine Steuergelder hingehen.
Kann man ja versuchen.
In die Ukraine, um Frieden mit Bomben zu schaffen? Oder gehen die in Krankenhäuser oder Altenheimen oder Kindergärten? Oder gehen die meinetwegen für die Menschen in irgendeiner Kommune, die jetzt, was weiß ich, im Ahrtal Not leiden und da werden die Häuser dann neu gebaut oder so?
Ja, es ist halt, weißt du,
das man kann so das nicht bestimmen, wohin die Gelder gehen. Dürfen wir ja nicht. Die machen das von selbst. Und die Leute glauben, das ist schon immer so gewesen. Wer soll das sonst machen? Ist ja in Ordnung so.
Das ist die Rechtfertigung, die ein Staat oder eine Regierung braucht. Das ist eben, dass sie zum Gute des Volkes engagiert ist. Und das sind auch natürlich Diskussionen, auch wenn ich mit Bekannten oder so spreche. Aber eigentlich sollte doch die Regierung nur dafür da sein, damit Regeln eingehalten werden. Das ist halt eine schöne Vorstellung. Aber so der Punkt ist, da sitzen ja trotzdem Menschen. Wenn jetzt Engel sitzen würden oder Riesen oder Kobold oder irgendetwas, was kein menschliches Wesen ist, dann könnte man sagen, das ist eine Instanz, die ist übergeordnet. Mhm. Aber nachdem wir eben diese Gremien erschaffen und auch noch der Meinung sind, dass wir damit was Gutes tun, dadurch ermöglichen wir halt eigentlich erst diese Art der Versklavung. Und das ist so der Ansatz, dass die Menschen denken, sie brauchen Politik, sie brauchen Verwaltung, weil sonst, kümmert sich keiner um die Armen, gibt es keine Straßen. Es könnte nicht falscher sein wie das. Also genau das, was ein Staat oder eine Regierung vorgibt. Weißt du, mittlerweile, ich muss hier fast schon schmunzeln, weil es ist ja so offensichtlich. Ja, also das Bildungsministerium macht die Menschen dumm. Das Gesundheitsministerium macht die Menschen krank. Und das, was wir als Außenministerium sehen, führt uns in Kriege. Und das Innenministerium kümmert sich darum, dass die Schäfchen alle auf der Weide bleiben. Das heißt also, eigentlich kannst du von dem, was eine Regierung vorgibt, genau das Gegenteil dir anschauen und da wirst du wahrscheinlich recht haben.
Es gab ja, ich glaube, durch die Corona-Zeit gab es mal so ein Plakat, wenn die Regierung etwas sagt und anordnet, dann musst du genau das Gegenteil von dem machen. Also so weit ist es bei vielen Menschen schon gekommen, ne? Die das auch mitkriegen. Viele Menschen kriegen das mit, aber sie wandern immer in die Konzepte der parlamentarischen Demokratie hinein. Glauben, dass man irgendeine Partei wählen muss, damit es besser wird. Ja. Aber sie erkennen nicht, dass das ganze System marode, korrupt oder was auch immer, auf jeden Fall uns krank macht, uns an der Nase herumführt und so. Es ist eine systemische Frage, die man stellen muss.
Ja, sonst hätte er, also zu Corona-Zeit haben die Leute, Merkel muss weg, gerufen. Die Merkel ist weg. Jetzt ist Scholz da, hat's was gebracht.
Ampel muss weg.
Genau, jetzt kommen irgendwelche Leute, die machen dann tolle Lieder mit, die Ampel muss weg und meinen dann damit jetzt...
Und dann kommt der März.
Ganz genau. Ja. Und selbst wenn danach der Maaßen und der Krall kommt, du hast es genau angesprochen, das Problem ist generell zu akzeptieren, dass man beherrscht wird.
Und auch die Politiker werden beherrscht. Jetzt vielleicht nicht von Menschen, aber von Systemen werden sie beherrscht, nämlich von Geld, Macht, Einfluss und so weiter.
Ja.
Von Spielregeln der Welt, welche auch immer.
Es ist ja auch verlockend. Das ist auch, was der Herr Krall ja auch zutreffend analysiert. Aber wenn ich halt nichts auf die Reihe bekomme, dann ist halt Politiker werden einfach ein super verlockender Job. Da habe ich Anerkennung. Da müssen mir die Leute zuhören, auch wenn ich von nichts eine Ahnung habe. Ich habe ausgesorgt, ich habe eine gute Pension. Also es sind so viele Vorteile.
Aber das sind Dinge, die Krall nicht braucht.
Nee, also jetzt, die richtig guten Leute
gehen ja trotzdem in die Wirtschaft. Wenn Krall das jetzt sieht, könnte er denken, du meinst jetzt ihn, aber du meinst ihn
gar nicht. Ich hatte ihn ja selber auch gefragt, ob er selber Teil seiner adversen Selektion geworden ist. Aber das ist natürlich etwas. Ja, natürlich schimpfen jetzt die Leute, wie kann die Frau Baerbock da sein? Für mich ist es klar, dass auch so jemand dann natürlich so eine Position bekommt.
Mhm.
Und eigentlich, ja, ist es für mich dann noch schwerer, im Jahr 2024 mir vorzustellen, dass erwachsene Menschen halt immer noch ja, Hoffnung in einen Politiker stecken, in eine Partei. Und dann, ja, jetzt müssen wir nur alle das richtige Kreuz machen. Ich werde ja auch immer noch angefeindet, weil ich sage, ich kann ja nicht zur Wahl gehen. Also ich kann ja nicht etwas, was ich durchschaut habe, zu tun, als hätte ich es nicht verstanden. Aber genau das ist das Problem. Und dann ist auch oft wie so eine Art Notwendigkeit. Also wir, siehst du nicht, wie das Land den Bach runtergeht? Also müssen wir jetzt politisch aktiv werden? Nee, weil Menschen politisch aktiv geworden sind, geht dieses Land den Bach runter. So sehe ich das. Das klingt vielleicht auch immer so ein bisschen, es gibt keine zynisch. Schlechte Form von Egoismus, aber an sich, wenn sich jeder um sich und seine Probleme kümmern würde, dann gäbe es keine Probleme, um die sich andere kümmern müssten. Ja, und dann sind wir vielleicht auch schon beim wichtigsten Punkt, warum das so unattraktiv ist, für echte Freiheit einzustehen. Weil dann müsste man sich eingestehen, alle Probleme jetzt selber in die Hand zu nehmen. Jeder, der schon mal ein Schild wo hochgehalten hat und irgendwas fordert, egal was, bei welcher Demo, Merkel muss weg, der hat ja in dem Moment die Kontrolle über sein Leben schon abgegeben. Also der gibt ja schon zu, dass da irgendjemand auf der anderen Seite dieses Schildes dann hoffentlich diese Lösung bringt. Der wird schon richten. Jetzt müssen wir nur auf den hören. Ja. Ich kann es eigentlich nicht ernst nehmen, aber es ist natürlich sehr ernst. Und ja, also mein Zugang und auch meine Erfahrung ist, dass es eben nicht funktioniert. Also dass man für sein Leben gar niemanden anders irgendwie auffordern kann. Ja. Der Ben, Kumpel von mir, mit dem ich auch viele Gespräche gemacht habe, der sich leider auch ein bisschen zurückgezogen hat, der hat so einen Satz geprägt, so das Sollen ist das Wollen anderer Menschen. Und wenn ich einfach meine Handlungen, ja, wie so eine Art Filter analysiere, will ich das jetzt oder mache ich das, weil ich irgendwie getrieben werde von außen? Und meine Erfahrung ist, wenn ich Dinge mache, weil ich soll, dann werden die anderen halt glücklich und nicht ich. Ja?
Hm.
Und wir sollen halt so viel. Ja,
ja schon von klein auf ja. Sollen wir. Hierhin, dorthin, dort werden wir konditioniert, ne? Kindergarten und so weiter, geht es los.
Und da steckt wahrscheinlich auch die Lösung. Also ich mache auch den Menschen keinen Vorwurf, das ist auch was ich gelernt habe. Ich möchte, dass mir eigentlich ja Menschen zuhören, die noch eine andere Einstellung zu Freiheit haben. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, dass jemand eben durch vielleicht so ein Gespräch, wie wir es hier führen, sich eingeladen fühlt, über sich und seine Freiheit nachzudenken. Wenn man sich aber von vornherein so abgrenzt, so die Linken, jetzt habe ich den Begriff genannt, die Normies, dann weiß ich eigentlich, dass man mir gar nicht gerne zuhört. Weil wenn ich mich besser stelle und sage, ihr habt es einfach nicht verstanden, ihr seid Deppen, warum sollte man mir dann zuhören? Ich würde jemandem auch nicht zuhören, der behauptet, irgendwas verstanden zu haben, was ich nicht verstanden habe. Und da bin ich schon ein bisschen.
Und es geht vielleicht auch gar nicht darum, die Dinge ganz genau zu verstehen, zu analysieren.
Gar nicht.
Und irgendwie Nobelpreis dafür zu kriegen oder irgendwie so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht dabei mitzumachen und die Einstellung zu ändern und zu begreifen, dass du für dein eigenes Leben die Verantwortung tragen kannst und auch solltest. Denn wenn du Vater wirst, musst du ja die Verantwortung für jemand anderes mit übernehmen. Zumindest die ersten paar Jahre. Ein Dreijähriger kann das nicht. Da musst du mitmachen.
Ja.
So. Und diese Verantwortung hört aber im Leben nicht auf, für dich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Also Freiheit ohne Verantwortung ist gar nicht machbar. Nee.
Und deswegen ist diese unsexy,
genau,
weil deswegen, Verantwortung, ja. Abtretung halt ja. Schön geworden. Es ist halt auch ein Massenphänomen. Und es beginnt wahrscheinlich im Elternhaus. Ich habe jetzt noch keine Kinder, ich kann da nicht so mitreden, aber ich bekomme das natürlich mit. Und eigentlich ist es wahrscheinlich ein Eltern-Kind-Konflikt, den viele jetzt halt als Erwachsener dann immer noch ausleben. Da, wir hatten damals auf dem Freiwillig-Frei-Kanal einen Vortrag eben von dem Heiko, der das praktisch aufgezeigt hat, dass es eben diese Bindungsstörung gibt. Wenn jetzt, sag ich mal, eine Mutter dem Kind wehtut, dann ist das was, was ein Kind der nicht verarbeiten kann, weil der schützende Hafen ja eigentlich die Mutter ist. Das heißt, da entsteht vielleicht sogar eine Persönlichkeitsstörung im schlimmsten Fall. Du kennst dich da besser aus. Und ich erlebe das genauso bei Mutter-Vater-Staat. Dass Menschen nicht sich eingestehen wollen, dass sie gepeinigt werden, dass sie ausgenutzt werden.
Das Problem ist, dass wir Menschen unsere Nachkommen und andere Menschen immer zu Objekten machen. So, du bist jetzt zuständig für, mach mal das. Oder ich habe jetzt Lust dazu, mach mal Frau. Oder irgendwie so etwas. Wir machen die Menschen und vor allem auch die Kinder zu Objekten. Das ist das Problem. Und dadurch konditioniert man sich zum Objekt, nicht zum Subjekt. Und deswegen hält man Schilder hoch, weil man das Objekt ist, nicht das Subjekt. Ja. Das Subjekt würde sagen, was steht denn da drauf? Ach so, Merkel muss weg. Ja, da muss ich ja was machen. Also mache ich was. Okay, wo kann ich was machen? Ja, bei mir zu Hause in der Kommune. Ich kann jetzt nicht Bundeskanzler werden. Dann fange ich mal an. Was machen die da überhaupt? Wie sieht das da aus? Und schon engagiere ich mich für irgendetwas. Und dann kommt irgendwas dabei heraus. Ich darf nur nicht aufhören damit, in diese Verantwortung zu gehen. Ich muss Subjekt werden und mein Objekt sein, das mir der Staat und die Gesellschaft so einfach so mit der Muttermilch mitgegeben hat, das muss ich endlich hinterfragen und das muss ich abschütteln. Wer Objekt ist, bleibt als erwachsener Kind in einem erwachsenen Körper. Ja. Und dem kannst du von Freiheit was erzählen, versteht das gar nicht.
Weil ja dieses Abhängigkeitsverhältnis noch da ist, also dass man praktisch vielleicht auch so das Gefühl hat, wenn ich jetzt mir den Staat wegwünsche, dann habe ich nichts mehr zu essen. Da kümmert sich keiner um mich. Das ist so das, was ich vermute, dass das da drin steckt. Eben dieses Abgeschnittensein von einem Futtertrog. Nur meine Erfahrung ist, und ich bin halt auch selbstständig seit 2008, nichts könnte falscher sein. Also der Futtertrog wäre voll, wenn er nicht vorher schon abgelassen würde, eben um Bomben für die Ukraine oder was weiß ich dafür zu kaufen. So. Das heißt also, diese Illusion, ich hoffe, dass die zerbröckelt, ja, denke ich mir schon seit vielen Jahren. Nur die Frage ist halt, was wird dann serviert? Und im Moment sehe ich halt, dass sich die Menschen eben nicht dazu zu besinnen und sagen, okay, links war nicht richtig, rechts war nicht richtig, oben war vielleicht nicht richtig und jetzt kümmere ich mich einfach um mich, sondern man geht wieder wie so ein Kreislauf. Man sagt ja auch, die Geschichte wiederholt sich nicht oder sie reimt sich und ich merke das irgendwie schon und jetzt bin ich 44, das heißt, ich kann noch nicht so viel wirklich jetzt zurückblicken, aber irgendwie ist es eine Dauerschleife und am Ende ist wieder irgendjemand da, der sagt, ah, ich werde es richten, ihr müsst jetzt nur mich wählen und dann werden wir alles ändern. Ja, hat man jetzt ja auch in Argentinien gesehen, da wird sich auch nichts ändern.
Du, wir haben, man muss das gar nicht auf sein eigenes Leben sehen. Weißt du, ich werde jetzt 62, du bist 44. Okay, aber schauen wir doch mal die letzten 2000 Jahre zurück. Da hat sich doch in den letzten 2000 Jahren immer einer hingestellt, ich mache es besser. Ja. Und das war nicht so. Guck dir Napoleon an. Ja. Oder jemand wie dieser Adolf. Oder ein Stalin. Oder ein Mao. Die wollten alle die Welt besser machen.
Und die hatten auch alle die Leute hinter sich.
Ja, die hatten ist ja nicht so, dass jemand Geld und alles Mögliche hatten die. Und was haben die gemacht?
Das Gegenteil von dem. Und das ist ja auch das, was ich sehe.
Die haben das gespielt, was ihr damals mit der Farm, Jones Farm, glaube ich, hieß das, ne? Oder Jones Farm?
Jones Plantage.
Jones Plantage. Und dieser kurze Bericht zeigt eigentlich alles auf. Das ganze System zeigt der unmissverständlich auf, wie das angefangen hat und wo das hinführt.
Ich meine, das würde jetzt den Bogen wahrscheinlich zu weit spannen. Mein Einstieg ist einfach, weil ich mich auch ein bisschen für Geschichte interessiert habe, ist das, was das Römische Reich jetzt, ich komme ja aus Bayern, da hatten wir sie ja, die Germanen haben es ja geschafft, sie sich vom Leib zu halten, aber da wurde die Verwaltung von Menschen eingeführt. Das wurde die Sicherheit der Legionen praktisch verkauft und dafür haben Menschen die Freiheit abgegeben. Vielleicht wurden sie auch von den Legionen erstmal überrannt. Aber an sich ist es so der Einzug der Verwaltung von Menschen jetzt, was hier so diese Gegend angeht. Und da sehe ich auch das Übel. Und seitdem ist das wahrscheinlich verankert. Immer ein neuer Burgherr verspricht Sicherheit. Genau. Weißt du, früher auf so einer Burg, da haben wahrscheinlich 100, 200 Gesetze gereicht und dann hat das Zusammenleben funktioniert. Und da mag das sinnvoll gewesen sein. Und man konnte sich immer noch überlegen.
In einer kleinen Gruppe.
Genau.
In Burg war ja nicht viel Menschen. Heute haben wir Städte, also Deutschland hat 86 ja. Millionen oder fast 90 Millionen.
Und wie viele
Millionen?
Gesetze? Vielleicht so viele schon.
Ich glaube kaum, dass einer die kennt.
Ja, genau. Und das ist so die Perversion von dem, was vielleicht vor 2000 Jahren mit 100 Gesetzen in einer römischen Bastion angefangen hat. Das ist natürlich jetzt nicht fundiert, aber so stelle ich mir das vor. Und da haben wir uns bis jetzt ohne Stopp hin entwickelt. Und natürlich jetzt, und das ist ja das Verrückte, so, die Leute fühlen sich ja frei. Also die Leute fühlen sich ja nicht unfrei.
Die Leute fühlen sich frei. Mhm.
Und das ist auch das, was natürlich in dieser Jones-Plantage, also der Sklave, der denkt, dass es Freiheit ist, wenn er jetzt wählen kann, wer ihn morgen auspeitscht, der wird halt nicht sich um echte Freiheit bemühen. Der Peter hat ja auch, ich weiß nicht, ob er das bei dir schon vorgestellt hatte, ein Buch von Larkin Rose übersetzt, Der Nutzmensch.
Tolles Buch.
Und das trifft es halt auch. Also,
lustig.
Es geht ja auch um den Nutzmenschen im Verhältnis zu sehen wie das Nutzvieh. Und da sehen wir vielleicht auch, was geplant ist. So, dass natürlich, ja, ich denke mir jetzt, wenn ein Bauer sagen würde, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, auf irgendeine Maschine Milch zu bekommen. Keine Ahnung, Genmilch aus Scheiße, was weiß ich. Würde er die Kühe einfach noch behalten, weil er so ein netter Bauer ist? Die sind überflüssig. Und wir Menschen sind mittlerweile auch als Nutzvieh fast schon überflüssig geworden. So, die Arbeitskraft mag vor 50 Jahren vielleicht noch wichtiger gewesen sein. Und Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber deswegen glaube ich, ja, jetzt aus Sinn eines Nutzviehhalters könnte man jetzt die überflüssigen Fresser einfach loswerden.
Ja. Harari hat ja gesagt, die überflüssigen Fresser, was machen wir mit dem? Mit Drogen und Computerspiele vollstopfen.
Ja, genau.
Wir brauchen sie ja nicht mehr.
Ja, da haben andere ja auch sich da schon zu geäußert. Und wenn man hinschaut, dann passt das auch zu den letzten Jahren, was so passiert ist. So, dass man da aber sagt, wir brauchen die ja eh nicht mehr. Aber trotzdem fühlen sich die Leute halt noch frei und sind eher so, dass sie dann so Leute wie uns angehen, dass wir jetzt gegen die AfD, ich bin gegen niemanden, aber ich sage einfach, schalt dein Gehirn ein. Ja, und wer denkt, der wählt halt nicht. Und wer wählt, denkt halt nicht. Ne?
Naja, es ist ja immer so. Also du kannst ein Thema nehmen, wie du willst. Wenn du aus der öffentlichen Meinung dort, aus dem Konsens fällst, dann bist du angreifbar. Mhm. Dann wirst du auch angegriffen. Egal, ob das in der Wissenschaft ist oder ob das was in der Soziologie ist, in der Theorie über Freiheit oder sonst etwas oder bei Corona, du lässt dich nicht impfen, wumms, wirst du angegriffen. Also der Mensch, der den gesunden Menschenverstand für sich beansprucht, ist halt eben ein gefährlicher Mensch für viele. Ja. Weil er aus der Art schlägt, weil er selber nachdenkt und auf Dinge kommt und sich sagt, nee, Moment mal, so kann das aber nicht richtig sein. Und das sagt er dann öffentlich. Und dann bringt er die Leute zum Nachdenken und die denken dann, oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist eigentlich immer noch das, ich sage mal, diese Leute werden ans Kreuz geschlagen. Also die werden immer noch ans Kreuz geschlagen, jetzt bildlich natürlich nur. Aber das findet immer noch statt, die Aussätzigen. Man nimmt immer noch Barabbas und sagt, frei mit ihm.
Es nimmt halt auch vielleicht so den Wind raus, dass andere Gefolgschaften natürlich für sich auch gerne hätten. Also eine Partei braucht sowas, weil die braucht halt diese Kreuzchen. Und es gibt andere, die brauchen auch irgendwie Gefolgschaft. Und das, was ich eigentlich gerne den Menschen sage, folg niemandem.
Genau. Ja,
geh deinen Weg mit deinen Nächsten und sei es vielleicht die Freunde und die Familie. Und der Rest ist scheißegal. Kümmert euch um euch so im Einklang mit euren Mitmenschen, wie es möglich ist. Und wenn jetzt alle so sein würden, ja, und du hast ja vorhin gesagt, Merkel muss weg, dann muss ich was tun. Ja, dann muss ich einfach was dafür tun, dass die in meinem Leben nicht mehr existent ist.
Genau.
Und das habe ich in den letzten Jahren für mich so gut es geht getan. Also die Ampel ist in meinem Geldbeutel existent, wenn ich die Steuern überweisen muss. Aber in meinem Kopf, ich gebe denen noch keine Minute Denkkraft, um mich zu ärgern über was ich eh nicht erstmal in der Hand habe und mit denen ich auch nichts zu tun habe. Ich werde auch nichts dafür tun können, dass die wegkommen. Da werden sie sich schon selber drum kümmern. Aber ja, also das ist so, für viele ist es halt so wenig. Weißt du, und du kommst ja auch aus der Friedensbewegung, die Probleme sind so groß, dann muss auch die Lösung so groß sein. Das ist das, glaube ich, was viele
denken,
als Vorstellung haben. Aber genau
das Gegenteil,
die kleinste Lösung ist die effektivste
Oft
Lösung.
Oft ist sie ganz einfach.
Ja. Stell dir vor,
oder simpel.
Wir müssen es eigentlich gar nicht uns vorstellen, weil ich finde, dass es die Corona-Zeit sogar gezeigt hat. Meiner Auffassung nach haben die dezentralen Spaziergänge wirklich die Politik ein bisschen das Fürchten gelernt, weil es gab keine Anmelder, es gab niemanden, den man hätte dafür irgendwie Ärger machen können, es gab keine Themen, es gab nichts, was gefordert wurde. Ich habe da keine Schilder gesehen bei uns im Dorf, sondern die Menschen sind zusammengekommen und haben gesehen, wie viele sich auf einmal sind. Und da hat man dann einrudern müssen. Und das ist ja das Dezentralste, was es wahrscheinlich halt so gab. Und genau das ist für mich der richtige Ansatz. Alles, was in irgendeiner Art Revolution enden könnte, was so groß ist, dass es eine kritische Masse erreicht, ist eh schon unterwandert. Das ist für mich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach nachvollziehbar. Denn nur da lohnt es sich ja, Vorleute hinzuschicken. Aber wenn man jetzt einfach sagen würde, wir machen sowas wie Mikrorevolution, nicht mehr wie 5 Leute sind in einem Team und keiner spricht sich mit den anderen ab. Und immer 5 Leute tun sich zusammen und machen was, was ihnen Spaß macht. Was sie weiterbringt, was sie vernetzt und was sie vom Staat loslöst. Keine Ahnung, wo wir in einem Jahr wären, wenn diese 10 anfangen würden, etwas zu tun. Und da kann ich auch nicht sagen, was es ist. Mhm. Weil das ist auch was, was uns manchmal so vorgeworfen wird. Ja, ihr redet da halt von kein Staat, aber ihr gibt ja keine Lösungen. Das ist ja nichts Umsetzbares. Warum haben wir nicht eine Checkliste veröffentlicht? Folge diesen 10 Punkten und dann bist du frei.
Das wäre ja auch
eine Hierarchie. Genau, das kann ich ja gar nicht liefern, weil dann würde ich die Individualität unterschlagen, die ja bei 86 Millionen Menschen allein in Deutschland vorhanden ist. Ja, und das ist so meine Vision, so, dass es vielleicht wirklich den Leuten irgendwann so schlecht geht, dass sie einfach sagen, und jetzt können wir uns eh auf niemanden mehr verlassen, nicht mal auf die Parteien, die wir jetzt gewählt haben, mit so viel Hoffnung, jetzt stehen wir wieder alleine da. Und jetzt können sie mich mal alle gern haben, wie der Bayer sagen würde.
Das sagt ja auch Krall, ne? Krall sagt ja auch, den Leuten muss es noch schlechter gehen, damit die das begreifen, noch schlechter.
Wahrscheinlich ist es so. Ich weiß nicht, was passieren muss. Ich weiß auch nicht, was in der Vergangenheit dann sowas zum Umdenken gebracht hat. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, sind diese Systeme halt kläglich an die Wand gefahren mit sehr vielen toten Menschen am Ende. Und dann irgendwann mal hat man vielleicht umgedacht. Nur wie lange hat es halt gehalten? Jetzt mal bei uns auf die Bundesrepublik Deutschland gesehen. Selbst nach der Wende, man merkt jetzt schon auch im Osten von Deutschland, dass die Menschen vielleicht ein bisschen aufgeweckter sind oder ein Gespür für einen übergriffigen Staat haben. Aber trotzdem, ja, ist da noch nicht genug Power dahinter, dass da nicht wieder eben diese Regierungsmaschinen halt ins Rollen gekommen wäre. Also, ich weiß nicht, es fühlt sich für mich fast schon so an, als wären wir zur DDR geworden nach der Wende. Also, dass es praktisch
das sagen viele, ja.
Nicht die DDR in den Westen übergegangen ist, sondern wir haben uns halt in den Osten aufnehmen lassen von der Stasi wahrscheinlich.
Ja, das fühlt sich so an, ne? Was sind die wichtigen Elemente der Freiheit? Selbstverwaltung? Ist vielleicht ein blödes Wort.
Ja.
Selbstwirksamkeit ist auch so ein soziales Wort, ne?
Ich finde schon diese Selbstverantwortung vielleicht.
Selbstverantwortung, ne?
Also dieses Bewusstsein, dass ich für mich und mein Handeln.
Für mein ganzes Leben.
Immer schon Verantwortung trage und ich kann die auch nicht abschütteln. Ja, ich bin ja immer ich. Und das ist auch das, wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment? Das kann nur ich sagen und entweder fühlt es sich gut an, dann bleibe ich hier sitzen wie bei dir. Und wäre es jetzt sehr unangenehm, dann würde ich jetzt aufstehen und gehen. Und dann nehme ich das auch in die Hand. Und viele bleiben halt sitzen, obwohl es unangenehm ist.
Also die sagen ja und machen nein.
Ja, ist ja wurscht.
Oder umgedreht.
Ja. Oder machen halt einfach so weiter. Und wenn man immer nur so weitermacht, dann kann sich halt natürlich auch nichts ändern, auch nicht im eigenen Leben. Ich sage jetzt nicht zu den Leuten, geht morgen zu eurem Chef und kündigt. Aber wenn jemand unglücklich ist im Job, dann ist das Erste, was ich machen könnte, zu sagen, jetzt nehme ich die Verantwortung in die Hand und kümmere mich darum, dass was anderes passiert. Und das ist auch was, wo ich im beruflichen Umfeld mit zu tun habe, auch, dass ich eben auch als Trainer tätig bin im Bereich Online-Marketing. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Langzeitarbeitslose jetzt mittlerweile auch über Bildungsgutscheine sich halt dann zum Online-Marketing-Professional ausbilden lassen. Aber die haben alle ihr Leben nicht in die Hand genommen, sondern die sind halt beim Amt, bekommen dann irgendwelche Schulungen und am Ende sind da 1% vielleicht, die aus ihrem Antrieb sowas machen und das dann auch weiterführen. Ansonsten hat das auch nichts mit den Leben zu tun. Aber wir waren ja bei den Grundregeln für Freiheit. Also ja, diese Selbstverantwortung.
Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Die Leute sind so lethargisch. Sie glauben wirklich immer, das ist ganz stark bei ihnen drin, dass es ein anderer richten wird.
Ja. Weil die anderen sind auch schuld.
Ja, und die anderen sind auch noch schuld. Also wie kann, jetzt sagen wir mal Olaf Scholz, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber wie kann Olaf Scholz über 86 oder 90 oder 80 Millionen Menschen regieren? Das geht doch gar nicht. Ja. Der kennt mich gar nicht und ich kenne ihn nicht. Der kennt 99,99999999% der ganzen deutschen Bevölkerung überhaupt nicht. Aber die wollen, dass er regiert. Und sie wählen ihn, dass er ihr Leben bestimmt. Mhm. Und dass der ihnen jetzt 4 Jahre sagt, was Tango ist. Und danach wählen sie was anderes und dann wird das und so. Wie kann man so denken? Das ist für mich so ein Rätsel.
Ja, weil es so verankert ist. Also
Tradition.
Ja, meine Eltern haben es so gemacht. Tiefenpsychologischen Sachen. Also da ist vielleicht auch ein gewisses Stockholm-Syndrom mittlerweile schon drin. Hm. Es ist auch diesen Moment, und ich habe mir auch überlegt, wie das bei mir war. Ich habe nie ein Problem, halt auch mein Weltbild komplett über Bord zu schmeißen. Aber es gibt viele Menschen, die, glaube ich, für sich selber das halt nicht eingestehen könnten, weil das würde ja bedeuten, dass sie bis zu dem Tag X sich haben verarschen lassen.
Ja. Und sie haben keine Idee für das dann folgende Morgen.
Ja.
Was soll ich denn morgen machen, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite bei Strubbelbubbel? Ich arbeite dann nicht mehr. Wer gibt mir denn mein Geld?
Ja, ich müsste mich darum kümmern.
Du müsstest dich darum kümmern, dass das Geld von dir selbst kommt. Mach eine Arbeit, die deine Wirtschaft selber erfolgt.
Es ist auch noch ein Punkt, und das ist etwas, was sicherlich auch schwierig ist, aber zum Beispiel der Wohlfahrtsstaat oder auch das, was wir als Sozialsystem kennen, das ist auch für mich ein Teil des Übels.
Das ist eine Droge.
Ja, es hat einfach, es nimmt diese Verantwortung, dass der Mensch für sich selber verantwortlich ist. Mhm. Und in dem Moment, wo abgetrennt wird, dann ist man natürlich offen für diesen ganzen Missbrauch. Und vielleicht auch nochmal, weil es ja eine gute Gelegenheit ist. So oft sind das ja auch Sachen, die mich dann auch angesprochen haben. Ja, aber was ist ohne Staat? Wer kümmert sich denn um die Armen? Jeder, der mir diese Frage stellt, beweist damit, dass ihn das Wohl der Armen interessiert. Sonst wäre es Heuchelei. Und jedem, dem das Wohl der Armen wirklich am Herzen liegt, der kann ohne Staat natürlich viel besser auch mit seinen Werten gerne Armen helfen. Jetzt ist es ja so, dass wir die Pistole auf die Brust bekommen, gib mir 10 Euro und dann werden die halt bei dem Penner in den Hut geschmissen. Nur das ist halt kein Penner, sondern das ist eine Armee, die halt gerade wieder im Krieg ist. Also so weit ist es ja schon. Das heißt also auch diese Vorstellung, dass eine freie Gesellschaft asozial wäre, mir ist es klar, dass das in die Köpfe gesetzt wird. Dadurch, dass wir den Sozialstaat haben. Es könnte nichts asozialer sein, wie das Beherrschen von Menschen. Das ist meine tiefste Überzeugung.
Das ist im Grunde das Übel von allem.
Und es macht auch die Türe auf für alles. Dann kann ich auch in Kriege ziehen für das Gute. Da kann ich dann die Leute aussperren, nicht mehr zur Arbeit lassen. Oder also alles, was ich in meinem Leben erlebt habe und auch alles, was ich mir angeeignet habe an Wissen, ist durch diese Vorstellung möglich gewesen. Ja, und auch die Nazis sind ja nicht angetreten und haben den Menschen gesagt, übrigens, wir sind das Böse. Bitte wählt uns. Das macht ja niemand.
Das sondern hätte die, keiner gewählt.
Und auch heute, das sind ja immer die Guten. Wir sind das Gute. Wir sind gegen das Böse. Du hast ja angesprochen, dass du auch die Sendung bei Fairtalk gesehen hattest. Da war das Thema Gaza und Israel, was für mich jetzt auch kein leichtes Thema ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass beide Seiten immer davon ausgehen, auf der Seite der Guten zu sein.
Das ist immer so.
Ja, und da haben wir dann natürlich dann auch diese Verwerfung. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie viele Menschen haben Regierungen auf dem Gewissen? Die Freiheit hat garantiert nicht so viele Menschen auf dem Gewissen.
Ja. Das geht ja gar nicht.
Ja,
die Freiheit erzeugt ja nur.
Ja, weil du es einleitend gesagt hast und auch das, was du gesagt hast mit diesem Nicht-Aggressionsprinzip, so ich sehe das mittlerweile auch anders. Also ich weiß, dass in uns Menschen ein Potenzial vorhanden ist und ich habe auch das Potenzial, jemanden zu ermorden. Aber es gibt halt gute Gründe, es nicht zu tun. Und darum sollte man sich eher kümmern, wie dieser Kompass in den Menschen ausgerichtet ist, weil man für sein Handeln Verantwortung trägt. Heute ist es ja eher so, dass dann eben Uniformen auch einen aus dieser Verantwortung nehmen. Ja, heute kriegst du für einen Mord in dem richtigen Gewand einen Orden. Ja? Ja. Aber Mord bleibt für mich halt Mord, egal wer.
Das ist das Gleiche, ja. Es ist immer der gleiche Prozess. Also psychologisch betrachtet ist Gewalt Gewalt, fertig.
Ganz genau.
Töten ist Töten. Egal, ob der Staat sagt, hast du prima gemacht. Töten ist Töten.
Ja. Und auch der Begriff der Notwehr ist natürlich was, was für mich klar definiert ist, halt zum Abwenden von direkter Gefahr. Und dann kann ich halt nicht präventiv jetzt mal meine ganze Nachbarschaft verprügeln, weil irgendjemand in einem Jahr vielleicht,
naja,
was ich meine,
was so gegen dich haben könnte.
Und das sind für mich so Sachen, ich bin zum Beispiel jemand, ich hab mir das nicht angelesen. Es gibt viele so in der freiheitlichen Szene, die sehr belesen sind, weil es gibt natürlich auch Autoren der Vergangenheit, die dieses Thema, das kannst du an einer Hand abzählen, an den Seiten, die ich vielleicht gelesen habe, sondern ich vergleiche das einfach mit dem Leben, was ich hier lebe und mit dem, was für mich auch Logik bedeutet. Also A kann halt nicht B sein. Und wenn Gewalt Gewalt ist, dann ist es halt immer noch Gewalt. Nur wenn jemand halt eine Uniform anhat. Ja, der Wasserwerfer ist halt dann auf der Seite des staatlichen Gewaltmonopols. Und die Seite, die es abbekommt, findet es halt nie gut. Ja. Aber das ist natürlich so. Gewalt ist salonfähig geworden. Mord ist salonfähig durch das, was wir als Herrschaft akzeptieren. Aber es ist ja nur, um den Menschen vor dem Menschen selbst zu schützen. Mhm. Und wäre vielleicht was, oder hätte ich sogar auch nochmal eine Frage an dich, denn das ist ja vielleicht auch dein Thema. Nach meiner Auffassung ist der Mensch von Geburt an nicht böse oder gut, sondern wir sind eigentlich ein soziales Wesen und erst vielleicht so ab 3-4 Monaten schaffen es Kinder, sich etwas abzuschauen und legen dann auch sowas wie Kooperation ab. Ich sehe, dass also der Mensch ein liebevolles Wesen ist, was auch miteinander benötigt. Und das gibt mir auch dieses gute Gefühl, dass eine freie Gesellschaft funktionieren würde. Ich bekomme natürlich oft das Gegenargument, der Mensch ist böse. Der Mensch ist das Böse, vor dem wir uns schützen müssen. Und deswegen brauchen wir ja auch diese Regierung, weil sonst würden wir uns ja selber an die Gurgel gehen. Dann hätten wir die Erde schon zerstört. Ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, nur der stimmt an sich dann auch nicht, weil es sind ja wieder Menschen in diesen Regierungspositionen. Das heißt also, da beißt sich dann auch die Katze in den Schwanz.
Also der Mensch ist von Grund auf gut und er ist ein Portfolio von unfassbaren und vielfältigsten Möglichkeiten. Das Böse ist nicht das, was das Böse ist, nichts, was in uns Menschen steckt, sondern das wir produzieren. Es ist nichts Intrinsisches. Ja. Die Liebe ist intrinsisch, das Gute ist intrinsisch, aber das Böse wird erschaffen, wird gemacht und manchmal im Gewand des Guten, manchmal sogar im Gewand des Friedenwollens. Ne? Und dann ist es auf einmal da. Es wird erschaffen von uns Menschen, es ist nicht intrinsisch.
Das ist auch meine tiefste Überzeugung. Und dann müsste man den Menschen einfach nur Mensch sein lassen.
Richtig.
Und dann würde die Liebe und das Zwischenmenschliche erst den Raum auch wieder haben, um wirklich aufzublühen. Wir können uns das vielleicht schon gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, in
der
so einer
Mensch
Gesellschaft
zu leben.
Der
Mensch ist sehr hilfsbereit. Wenn dem einen was fehlt, dann ist der, also der Mensch hat ja auch viel Altruismus in sich. Und das hat er deswegen in sich, weil er ein Egoist ist. Das ist, also wenn ich dir helfe, weiß ich, dass du mir hilfst.
Das und es fühlt sich gut an für dich in dem Moment auch.
Weil ich, ja, und das ist etwas, was wir halt haben. Früher war das so, die Eltern, also meine Eltern jetzt, ne, das waren viele Handwerker dabei, die haben sich gegenseitig die Häuser großgezogen in den 70er Jahren, in den 60er Jahren. Der eine war Schreiner, der andere war Till und so weiter. Und die haben sich gegenseitig die ganze Stadt gebaut im Grunde. Also jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber das Wohnviertel, das haben die gegenseitig gebaut. So, der eine hat dem anderen was gemacht. Und so ist das eigentlich schon immer mit uns Menschen gewesen. Vor allem wir Männer leben in so einer Hierarchie. Also die Männer haben eine Männerhierarchie und so weiter. Und da weiß jeder, welchen Platz er hat. Und das ist auch gut so. Jeder hat seinen Platz. Und dann weiß man genau, was los ist. Und dann macht man gemeinschaftlich dies. Das hat der Staat uns komplett abgenommen.
Er verbietet es ja auch,
oder? Er verbietet es auch, ja. Er stellt es unter Strafe, wenn ich dir helfe, dein Haus zu bauen. Dann wird er sagen, wo ist denn die Steuer?
Wo ist denn ihre Genehmigung?
Ja, genau. Sowas auch, ne?
Da muss ich auch zum Beispiel lachen. Ein Kumpel von mir wohnt in einem Haus. Das hat einen ersten Grundbucheintrag, irgendwas 1470. Das steht immer noch. Meinst du, dass die das gebaut haben nach irgendwelchen Richtlinien? Nee, die haben das halt gebaut, weil sie es wissen, wie es geht. Mhm. Und keiner will in einem Haus wohnen, was zusammenfällt.
Ja.
Aber so wird ja heute nicht mehr gebaut. Und wahrscheinlich würde das heute Bauvorschriften auch nicht mehr entsprechen.
Würde nicht mehr genehmigt werden.
Ja. Aber genau das ist der Punkt, so dass man da einfach vom Menschsein einfach weggeführt wird und dann eben mit solchen fadenscheinigen oder falschen Mustern gefüttert wird, die aber dann halt eben dieses Zwischenmenschliche verbieten oder auch als ja, irgendwas Schlechtes darstellen. Also sei es jetzt mal, die Großfamilie ist asozial, kannst ja nicht so viele Kinder haben. Man muss sich einfach anschauen, wie groß die Wohnungen, die gebaut werden, wie sieht es mit dem Lebensraum auf. Ich bin jetzt von Stadtrand aufs Land gezogen. Ich merke zum Beispiel auch im Ländlichen, wie du schon gesagt hast, wenn da irgendjemand etwas macht, da weiß man das. Das hat der Herr Huber gemacht jetzt als Beispiel. Und wenn das ja, ein Schmarrn ist, dann kriegt er Ärger. Ja. Also im übertragenen Sinne. Das heißt, du bist für dein Handeln verantwortlich. Und die Großstadt hat das schon auch ermöglicht, dass man eben so anonym einfach untertauchen kann. Und dann hat man auch keine Verantwortung mehr für sein Leben, weil man kennt mich ja gar nicht. Genau. Ich habe auch keinen Wirkungskreis mehr, in dem ich wirklich was geschaffen habe. Ich wohne in einem Wohnsilo. Ja? Und das ist schon auch Teil wahrscheinlich dieses Systems eben, diesen Menschen von dem Menschsein so loszutrennen, dass man dann eben Angst hat, diese Regeln aufzugeben, weil man dann eben denkt, dann würde man in Chaos verenden. Aber eigentlich würde man dann wieder in ein echtes Miteinander wahrscheinlich erst rutschen können, wenn diese ganzen Zwänge weg wären. Ja, stell dir jetzt einfach mal vor, es gäbe keine Staatspropaganda. Wir wären nicht die letzten Jahre von links, rechts, von geimpft, ungeimpft, Ukraine, Russland. Also du kannst ja wahrscheinlich in Familien schon 5 Gräben ziehen, wenn es das alles nicht geben würde.
Wir wären viel mehr bei uns.
Ja, klar.
Und auch beim anderen.
Also und bei den echten Problemen, die man dann hat.
Der Mensch weiß von Natur aus, wie er mit dem Menschen umgeht, weil er ein Mensch ist.
Ganz genau.
Die Katze weiß, wie sie mit der Katze umgeht, weil sie eine Katze ist. Das weiß jeder Vogel. Jeder Spatz weiß, wie man mit Spatzen umgeht, weil er selber ein Spatz ist. Und uns Menschen hat man das weggenommen. Guck dir die Städte an. Also Städte. Die Städte sind ein Pool für Pathologisierung, was nicht heißt, dass jeder dort pathologisch ist. Aber sie sind ein Pool dafür, dass der Mensch seine Menschlichkeit nicht ausleben kann. Und wenn er das nicht kann, das weiß jeder Psychologe, dann wird er Krankheiten ausbilden. Das ist völlig normal. Nimm einer Mutter ihr Kind weg. Sie wird krank. Und vielleicht suizidiert sie sogar. Nimm einem Vater das Kind weg. Der wird zornig, der wird wütend, der holt sich eine Pistole und will sein Kind wieder haben. Völlig normal, das ist ein völlig normales Bedürfnis, sich um die Dinge kümmern zu wollen. Aber das ist uns Menschen durch die Verstädterung abgenommen und durch die Politik und so weiter. Das ist eine lange Geschichte, darüber kann man lange philosophieren. Aber die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, die ist so lang, dass wir das in einem Leben gar nicht aufarbeiten können.
Wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ich denke mir dann auch, so bin ich dann dazugekommen und was hat das jetzt in mir ausgelöst und wie werde ich das weitergeben können? Denn irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt dann irgendwann mal biologisch auch wird. Ja, also ich hatte mit dem Peter auch mal das Gespräch, also wenn du jetzt ein Hausschwein nimmst, das kann sich mit Wildschwein paaren. Und nach 3 Generationen ist das aber nichts mehr Hausschwein, sondern ist das nur noch Wildsau. Und ich denke mir halt, das ist jetzt an der Zeit, stärker denn je, vielleicht auch noch diesen Gedanken der Freiheit in den Menschen einfach mal voranzubringen, weil irgendwann mal sind wir vielleicht schon so verhausschweint, dass wir einfach biologisch schon gar nicht mehr mit der Freiheit klarkommen.
Das ist bei vielen Menschen der Fall. Die haben, also damals, als Käfern Sophie Süderwasch noch Ken Jebsen hieß, und wir die Friedensbewegung hatten, da hat er ein zweites Interview mit ihm gemacht. Und ich habe ihm damals im Interview gesagt, der Mensch hat vor nichts mehr Angst als vor seiner eigenen Freiheit. Mhm. Ja. Da war er völlig erstaunt und sagt das nochmal, wie, was? Und da habe ich gesagt, der Mensch hat vor nichts Angst als vor seiner eigenen Freiheit. Und dahin sind wir konditioniert worden. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ja. Vor 5000 Jahren oder 4000 oder 2000 Jahren, jetzt keine Ahnung, da hatte der Mensch überhaupt gar keine Angst vor seiner eigenen Freiheit. Der hat die gelebt. Und wenn du ihm gesagt hast, ich nehme mir die Freiheit weg, dann hat er gesagt, tickst du wohl nicht richtig. Komm du mir mal näher. Dann wirst du sehen, was los ist. Aber heute, die Freiheit wird dir ja schon im Kindergarten weggenommen. Da wird dir gezeigt, was du zu spielen hast. Die Freiheit wird dir in der Schule weggenommen. Da wird dir gesagt, was in dein Gehirn rein soll. Die Freiheit wird den Müttern weggenommen, wenn sie in den Entbindungsstationen sind. Ja. Dann heißt es hopp oder top, also Kaiserschnitt oder Normalgeburt. Wie auch immer, das wird ihnen aber weggenommen. Da ist nichts mehr mit, jetzt werde ich mein Kind wirklich frei. Es gibt sicherlich noch Orte, wo man das machen kann. Man kann das alles nicht pauschal betrachten oder so. Aber in der Mehrheit tendieren wir zu diesen ganzen Zwangssystemen, zu diesen Vorgaben, die uns unsere Menschlichkeit wegnehmen und uns entmenschlichen. Ja, nicht halt mehr menschlein lassen.
Und es werden halt viele Sachen, wo man sogar ansetzen könnte.
Natürlich.
Also man könnte sich da in vielen Bereichen, ohne sich strafbar zu machen, um individuelle Freiheit kümmern. Das bedeutet aber halt, man muss vielleicht mehr Zeit investieren, wie halt das Angebot einfach anzunehmen. Und dann muss ich auch fairerweise sagen, so dann wollen viele eben auch gar nicht frei sein, weil sie nicht bereit sind, ja, ihren Teil da auch beizutragen oder ihren Preis dafür zu bezahlen. Ja?
Und weil sie konditioniert sind, das nicht mehr zu in sich selber intrinsisch zu verstehen und zu begreifen, schon so lange in diesen Konditionierungen drin sind. Also ich mache den Leuten auch nicht so den Vorwurf, dass sie es nicht können oder so. Andererseits sind wir in einer Gesellschaft, in der wir uns alles selber holen können. Also Freiheit ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Ich kann dir keine Freiheit geben, die kannst du dir nur nehmen. Und du kannst zu mir auch sagen, ich kann dir keine Freiheit geben, Rüdiger. Du musst sie dir jetzt mal nehmen, wie du sie willst und so weiter. Also das ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Niemand kann einen Menschen frei machen, wenn er sich nicht selbst frei machen möchte.
Klar.
Und das ist, da sind die meisten Menschen konditioniert, sich zwar frei zu fühlen, aber frei sind die nicht. Denn sie halten Schilder hoch oder sagen, Papa, mach du mal für mich die nächsten 4 Jahre, ich wähle dich dafür auch.
Ja. Ich meine, es ist natürlich, und das ist auch was in dem Buch von Peter, in dem Nutzmensch natürlich auch klar beschrieben wird, so, da wird natürlich auch alles an Geschützen aufgefahren, auch in der Jetztzeit eben diese Rechtfertigung für das Beherrschen von Menschen halt aufrechtzuerhalten. Ja, wie eben die großen Gefahren, ja, sei es jetzt die Migration. Als normaler Mensch habe ich natürlich auch jetzt, ich kann mir jetzt nicht überlegen, wie ich die Grenzen sichere. Aber das ist eben gar nicht der Ansatz dafür, sondern das Problem entsteht ja schon viel früher, weil wir uns die Hälfte oder noch mehr einfach wegnehmen lassen, was dann wie in einem Einkaufsladen einfach verschenkt wird. Das heißt also, wenn man einfach jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, das ist rein hypothetisch, man muss ja aufpassen, was heutzutage gesagt, aber wenn Menschen jetzt einfach sagen würden, ich zahle, für das zahle ich jetzt keine Steuern. Also wenn wir einfach sagen würden, wir kürzen das Gehalt. Ja, was meinst du, was dann los wäre? Dann wäre sehr viel sehr schnell nicht mehr vorhanden. Weil auch ein Polizist geht sicherlich nicht mehr Menschen von Parkbänken kloppen, wenn er kein Geld dafür bekommt. Also da sind wir natürlich hier. Geld macht es dann auch möglich. Aber ja, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Also der normale Arbeitsplatz, so wie wir ihn heute bekommen, ist das Korrupteste, was man eingehen kann. Das hat man in der Corona-Zeit gesehen. In der Corona-Zeit haben die Leute die Spritze genommen, weil sie ihren Arbeitsplatz fürchteten, wegzubekommen. Das war das Druckmittel. Und das ist Korruption. Wahnsinn. Sie haben sich korrumpieren lassen und sie haben es aber nicht gemerkt. Warum? Weil sie unfrei einen unfreien Platz zur Arbeit haben. Der ist nicht frei. Sie haben aber immer gedacht, der wäre frei. Aber dann kommt der Arbeitgeber und sagt, du musst jetzt aber Maske und geh und was weiß ich, hip und hopp. Sonst bist du hier nicht mehr. Jugendlichen wurde der Lehrplatz gekündigt, weil die das oder das nicht eingehen wollten oder eingehen konnten. Das muss man sich mal vorstellen. Man zerstörte das Leben von Menschen.
Ja.
Nicht nur, indem man es jetzt körperlich, sondern indem man den Arbeitsplatz weggenommen hat. Das ist einfach unglaublich. Und die Menschen merken
Druck
gar nicht, dass das Unfreiheit ist.
Es hat viel Kraft auch gekostet, auch für mich zu sagen, nein, jetzt in gewissen Sachen, weil
bei mir auch.
Die Miete muss ja trotzdem gezahlt werden.
Ja.
Aber ich kann sagen, ich kann mich halt noch im Spiegel anschauen. So, das ist das, was mir halt wirklich auch unbezahlbar ist, sodass ich sagen kann, ich habe da halt nicht mitgemacht, auch wenn ich einen Preis dafür halt bezahlt habe. Was da vielleicht noch ein Punkt ist, den ich gerne noch ansprechen möchte, das ist ein Begriff Normopathie, hast du bestimmt auch schon mal gehört.
Ja, und
das
ist eben
dieses dass man eben nicht mehr aus der Reihe tanzen will, weil man auffällt. Und das macht natürlich auch so viele Sachen erst möglich, dass dann eben so Leute, die dann auch mal was sagen, schnell angreifbar werden, weil es halt eben wenige gibt, die sich sowas trauen. Und das wäre was, wo ich mich freuen würde. Und jetzt spreche ich da gerne auch mal direkt die Zuschauer hier an. Wenn man in einem Raum ist und merkt, dass dort die Lüge einfach vorherrscht, so dann würde ich mich freuen, wenn einfach die Menschen da draußen Mut haben und einfach zu sagen, Moment, ich sehe das anders. Oder ich mache da nicht mit. Alleine dieses Aussprechen hat in diesen Räumen gefehlt. Und da muss ich mich, kann ich mich auch sogar mit dazuziehen. So, es gab auch Situationen, da hätte ich ausstehen können, aber dann hätte ich halt noch mehr Aufträge verloren, wenn ich gesagt hätte, was ich jetzt denke. Aber eigentlich müsste man das machen. Ja? Und das ist, dann würde ganz viel sich auflösen, weil dann würde vielleicht jemand anders sagen, ich habe genauso gedacht, aber ich habe mich nicht getraut, diese Lüge jetzt anzusprechen oder das, was ich hier sehe. Ja, und es gibt da hunderte Situationen in jedem Menschenleben, aber dann ist man eben aus der Norm.
Es gibt ja diese Bande nicht mehr. Also früher hat es Bande gegeben zwischen Männern, zwischen Frauen, zwischen Männern und Frauen. Also wenn es die Bande gäbe und du hättest gesagt, so geht das nicht, dann wären 30 Männer mit aufgestanden. Und oh, hätten das die anderen 50 gesehen, wären sie mit aufgestanden. Dann wären die Frauen aufgestanden und so weiter. Und das hat man ja weggemacht, indem man die Liebe zerstört hat zwischen den Menschen. Es gibt ja nicht nur Liebe zwischen Mann und Frau, wenn ich jetzt eine Ehe eingehe oder wenn ich eine Beziehung eingehe zwischen, ich sag mal, zwischen Mann und Frau, sondern es gibt auch eine Liebe zwischen Männern und Männern. Die ist ideell, die ist jetzt nicht sexuell oder so. Zwischen Frauen und Frauen gibt es das auch. Und die füreinander, für das, was sie sind, nämlich Frauen oder Männer, Männlichkeit oder Weiblichkeit, für das einzustehen. Und weil das zerbrochen, also die sind nicht dumm da oben, schon seit Jahrhunderten nicht. Die wissen genau, was sie tun und sie wissen genau, wie sie das alles kaputt kriegen und kaputt gemacht haben. Wenn wir diese Kraft hätten, dann könnten die gar nichts machen. Wenn wir der Liebe unser Leben schenken würden und uns darin offenbaren könnten, also wirklich offenbaren können, und zwar als Gemeinschaft, dann hätten die gar keine Chance. Denn dafür würde jeder Mann und jede Frau würde einfach nach vorne gehen und sagen, weg mit dir. Ja. Was willst du hier? Was soll das? Das würden sie tun, aber das ist weg. Mhm. Einzelne haben das noch, aber in der Gemeinschaft, als Einzelner kannst du, wenn du es hast, nichts machen, weil du wirst vom Panzer überrollt. Aber 50, 100, je nachdem, oder 1000, 5000, die das wirklich machen, und die, wo die Polizisten sogar auch Männer sind und das mitmachen und sagen, natürlich hat Karl recht, da gehen wir jetzt mit. Weil das ist einfach ein intrinsisches Identifikationsmerkmal mit dir, mit mir und mit dem, was du sagtest, ich kann mich im Spiegel nicht mehr angucken. Und das ist uns ja auch genommen.
Ja, ja, und dieses wirklich auch, ich mache da nicht mit, das ist oft nicht viel, aber die Konsequenzen sind vielleicht dann weitreichend, aber das wäre was, wo ich vor allem halt in dieser besonderen Zeit gemerkt habe, dass ich mir da von vielen Menschen gewünscht hätte, auch mal ein Nein, da mache ich jetzt nicht mit. Ja. Ob das dann ein Job war, Existenzängste. Aber das ist natürlich auch alles ganz geschickt so gemacht mit diesen Ängsten. Also auch, wenn ich mir jetzt die letzten Jahre anschaue, du wirst bestimmt diese Bedürfnispyramide von Maslow auch kennen. Und man hat ja wirklich gezeigt, dass man jede einzelne Ebene der untersten Bedürfnisse, dass man die von heute auf morgen einfach wegballern kann. Und das hat jedem Menschen, auch mir, kurzzeitig den Boden unter den Füßen weggezogen, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, und dann hat man das mit der Nahrung, mit der Bindung zwischen den Menschen, aber auch, ja gut, jetzt vielleicht Essen jetzt nicht direkt, aber wer weiß, was noch auf uns zukommt, die Bauern jetzt mal keinen Bock haben. Ja, und das ist garantiert auch dafür da, um solche Ängste ganz tief wieder zu schüren. Und dann ist halt leider immer noch, dass die Lösung, die angeboten wird, wieder das Problem ist. Ja. Also halt nicht die individuellen Entscheidungen, sondern wem könnte ich jetzt wieder hinterherrennen, nur nicht den eigenen Weg halt einschlagen. Und dann schließt sich auch der Kreis und dann bin ich nämlich wieder nicht verantwortlich. Ja, und jetzt ist dann halt der Herr Scholz schuld, die Ampel ist schuld, die Merkel ist schuld, dann war die Stasi schuld, davor war Kohl schuld und wer auch immer, dann wird die AfD schuld sein, garantiert, wenn irgendwas ist. Und ja, in dem Moment, wo man so denkt, wird man halt nicht die Lösung bei sich suchen, sondern ja auch bei denen, die schuldig sind.
Ja, man muss das Schuldkonzept komplett sein lassen und sich selbst sagen, weder Gustav noch ich sind schuld für das, was gerade kommt. Und dann kommt man automatisch auch in die Eigenverantwortung. Also wenn man das Schuldprinzip nimmt, hält man Schilder hoch und hält Forderungen an irgendjemand anderen, damit auch ja dieses Schuldprinzip weiter existiert. Aber das sind, weißt du, das sind alles Sachen, Manuel, man muss verdammt viel durchdenken. Ich sage jetzt nicht wissen oder so. Man muss verdammt viel durchdenken und das kann man nur mit sich selbst machen. Man muss die Dinge mit sich selbst durchdenken und auch durchfühlen, damit man nicht nur der Dingen gewahr wird, sondern vor allem sich selbst gewahr wird, um zu begreifen, wer man ist und wozu man eigentlich da ist und was eigentlich mein Job auf diesem Planeten Erde ist und warum ich da bin oder so. Das geht, das ist, hört sich jetzt esoterisch an oder so. Aber das ist...
Und hat auch jeder einen eigenen Zugang. So. Das ist ja auch natürlich. Was so, wenn wir jetzt sagen, so der Weg von Versklav, also 100% unfrei bis in Freiheit, so ich weiß nicht, wo ich mich jetzt da befinde. Und es gibt viele da draußen, die vielleicht erst so ein ganz bisschen mit Freiheit auch was zu tun haben. Und denen möchte ich auch natürlich zugestehen, ihren Weg der Entwicklung zu gehen, der dann vielleicht auch noch über, ich muss jetzt eine Partei wählen. Ja, ich habe mich zum Beispiel mal fürs BGE eingesetzt. Ja, da habe ich mal einen Song gemacht, weil ich das so toll fand. Bis ich dann halt nachgedacht habe, was bedeutet das? Ja. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, dann habe ich verstanden, dass das ja gar nicht sein kann, weil dann muss es ja doch irgendwo auch einen Zwang auf der anderen Seite geben. Und dann möchte ich da schon wieder nicht mitmachen. Ja, und wo diese Einstiegspunkte sind, das kann sehr viel sein. Ich möchte einfach die Menschen motivieren, so dann auch mal dran zu bleiben. Ja, und eben länger als 60 Sekunden YouTube-Short oder 15 Sekunden TikTok-Video mal diesen Gedanken von Freiheit auch mit sich wirken zu lassen. Mhm. Und ja, das wäre auch so unser Ansatz, das einfach vorzuleben. Aber ich will den Leuten ja nichts vorschreiben, sondern ich kann einfach nur sagen, mir geht's gut mit dem, wie ich das sehe. Sicherlich nicht mit dem, was mit mir gemacht wird. Aber ich fühle mich auch so, dass ich den Weg gehen werde in der individuellen Freiheit. Bis jetzt hat es auch in Deutschland noch funktioniert. Ja? Also ich bin noch nicht ausgewandert.
Ich glaube, es funktioniert überall. Manuel, danke für dein Kommen.
Gerne.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Manuel Macchio.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.